Ich beginne meinen Vortrag mal mit einer kleinen Anekdote. Im Saarland, da gab es vor einigen Jahren einen Schülertreff bei Werner, hieß das. Der Wim kennt den Werner Kuhn sehr gut. Das war auch letztlich ein guter Mitarbeiter im Rahmen der Bücherstubenarbeit. Auf jeden Fall, dieser Werner war in Frührente und hat einen Schülertreff gemacht. Das ist so ein kleiner Laden gewesen in der Nähe von einer Bushaltestelle. Und die ganzen Schüler, die haben da immer rumgehangen und haben in der Kälte gefroren. Hat er sich gedacht, komm, ich biete denen mal einen warmen Tee an und was weiß ich. Hat auch mit denen Bibelkurse gemacht. Ab und zu haben wir denen mal geholfen bei der Arbeit. Und dann war ich da bei den ganzen Saarländern in Lebach. Und dann steht man da an der Theke, dann kriegen die so ihren Tee und so. Und dann kam da auch so ein junger Typ. Ich krieg einen Tee. Guckte mich nicht an. Und also normalerweise bin ich jetzt nicht so, ich hätte ihm schon einen Tee gegeben. Aber irgendwie habe ich gedacht, okay. Habe ich gesagt, wusste ich gar nicht. Ja, ich krieg einen Tee. So, ja. Also irgendwie, kein guten Tag, kein Auf Wiedersehen, kein Bitte, kein Danke, ich kriege einen Tee. Irgendwie so diese Anspruchshaltung, die kam in geballter Form so auf mich zu und da habe ich gedacht, okay, wie kommst du jetzt zu dem Tee, wenn du den doch kriegst, ohne darum zu bitten? Nichts gegen 12-, 13-Jährige, die sind nun mal so und ist okay, kann man drüber wegkommen. Aber wenn Erwachsene auch immer noch so sind, dass man alles für selbstverständlich hinnimmt, was man so erlebt an guten Dingen, wenn man alles so als normal und beanspruchen kann, dann hat man vieles nicht verstanden. Das Krankenhauswesen, was wir heutzutage haben, das ist eine echte Errungenschaft. Und das Wort besagt es schon, da gab es Menschen, die haben mal darum gerungen, dass es solche Krankenhäuser gibt, dass es einen Pflegestandard gibt, dass es eine medizinische Versorgung gibt. Das ist bei weitem nicht selbstverständlich, wie wir gleich auch sehen werden. Das sind echte Errungenschaften. Diese nette Frau, Florence Nightingale, hat einen Beitrag zugeleistet. Sie ist bei weitem nicht die Einzige, die daran gearbeitet hat, dass die Situation für kranke Menschen verbessert wurde, ja, dass sogar die Sterberate drastisch sinken konnte. Ja, vielleicht noch kurz zu meiner Person. Warum habe ich eine Beziehung zu diesem Thema? Das ist auch eine Zeit meiner Geschichte, dass ich mich im Krankenhaus getummelt habe, zunächst als Zivildienstleistender. Und da ist mit mir etwas passiert. Ich war eher in einem technischen Beruf. Und dann gab es ja in den 80er Jahren noch so die Möglichkeit, Wehrdienst zu machen oder eben Zivildienst. Und das Krankenhaus war für mich so, ich wollte jetzt nicht Laub zusammenhaken oder irgendwas Sinnloses machen. Ich habe gedacht, komm, geh jetzt ins Krankenhaus, obwohl mir bei jedem Blutstropfen immer schlecht wurde. Und so begann mein Dienst auch. Also der erste Tag war in der Rettungswache und dann kam ein Patient blutüberströmt da rein auf einer Trage. Und ich habe dann gemerkt, das hat mir gar nichts ausgemacht. Warum? Auf einmal bist du in der Helferrolle. Und das hat ganz viel mit mir gemacht, dass ich den Menschen dort helfen konnte. Und dann habe ich auch diesen Beruf erlernt. Ich habe wirklich einige Jahre da gearbeitet, zuletzt hier in Trier im Elisabeth-Krankenhaus. Aber wo ich gelernt habe, das ist also noch in besseren Zeiten, ne? Da hatten wir ein ganz tolles Team und das war auch recht lustig. Bevor wir jetzt zu der Florence Nightingale kommen und uns ihre Biografie schrittweise anschauen werden, will ich erstmal den Blick ganz weit nach hinten richten. In eine Zeit, und das ist ja Thema der Ausstellung hier auch, dass von Anfang an, vor 2000 Jahren, begann das Christentum, ja, dass da diese ganzen Veränderungen stattfanden. Wie war denn die Situation in dem Römischen Reich? Wie war denn die Situation in dieser Antike? Also, und dazu muss ich auf Informationen zurückgreifen, die ich besonders diesem Buch hier entnommen habe, wie das Christentum die Welt veränderte, von Alwin J. Schmidt. Echt richtig gutes Buch, wenn man bereit ist, sich fast 500 Seiten damit zu beschäftigen. Auf jeden Fall werde ich jetzt ein paar Abschnitte daraus auch zitieren. Und zwar ist in der griechischen römischen Welt, in die das junge Christentum hineinkam, da war die Fürsorge für die Kranken und Sterbenden weithin abwesend. Bischof Dionysius von Alexandrien, der lebte im 2. Jahrhundert, beschreibt in einem seiner Briefe das Verhalten der Heiden gegenüber ihren Kranken während der Pest in Alexandrien folgendermaßen. Die Heiden stießen die, welche anfingen, krank zu werden, von sich, flohen von ihren Liebsten, warfen sie halbtot auf die Straße und ließen die Toten unbeerdigt wie Schmutz liegen. Ja, und wie ganz anders das Verhalten der Christen. Dionysius berichtet, wie sie, wenn es um die Kranken und Sterbenden ging, das eigene Leben hinten anstellten. Da die meisten unserer Brüder in übermäßiger Liebe und Freundlichkeit sich selbst nicht schonten und aneinander hingen, furchtlos sich der Kranken annahmen, sie sorgfältig pflegten und ihnen in Christus dienten, starben sie gleich diesen freudigst dahin, angesteckt vom Leide anderer, die Krankheit der Mitmenschen sich zuziehend, freiwillig ihre Schmerzen übernehmend. Ja, von Eusebius von Caesarea ist das allerdings geschrieben. Der heidnische Kaiser Julian Apostata, 361 bis 363, beklagte die Gefühllosigkeit der Römer, die sich scharf von der Barmherzigkeit der Christen unterschied. Auch moderne Historiker beschreiben diese Diskrepanz.
Christoph, ja? Ich kann ein bisschen laut reden, oder ist es so, dass man die Lautverstärkung ein bisschen lauter macht?
Da können wir auch dran arbeiten. Ja. Gut. Also es ist eine Zeit, wo wir uns ganz schwer vielleicht nur reinversetzen können, wo wir das so total gewöhnt sind. Wenn man Zahnschmerzen hat, dann nimmt man eben irgendeine Tablette oder geht eben zum Zahnarzt und lässt sich da eine neue Füllung machen. Ganz normal, ne? Das ist doch selbstverständlich. Ich kriege eine neue Füllung, so, ja. Aber das ist ein Weg dahin gewesen. Und mir ist heute Abend besonders wichtig, und das müssen wir erst so zum Schluss rausarbeiten, die Menschen, die sich eben um Kranke gekümmert haben, die hatten eine ganz bestimmte Motivation. Das steht jetzt nicht mehr da, das Fachwort Nächstenliebe. Diesem Wort wollen wir ja auch auf die Spur gehen. Aber es gibt eben auch Fakten und Tatsachen, die so waren. Die Römer, die hatten es nicht so mit Barmherzigkeit, die Römer hatten es nicht so mit dem Wert eines Menschen. Die Menschen konnte man einfach so verheizen wie Tiere. Und wenn Kinder geboren wurden, die missgebildet waren, dann konnte man die auch locker mal im Straßengraben entsorgen. Das war überhaupt kein Problem, hat sich auch keiner was bei gedacht. Ja, es war sogar so, wenn Epidemien ausbrachen, schreibt ein anderer Geschichtsschreiber, flohen die Römer oft aus voller Angst und überließen die Kranken ohne jede Pflege sich selber und ließen sie sterben. Es war auch so, dass die Römer es als ein Zeichen der Schwäche ansahen, wenn man sich jetzt auch noch um diese sowieso sterbenden Kreaturen noch kümmern würde. Also wer das macht, ja, das hat ihnen, das war nicht ein Zeichen der Stärke. Dagegen, die frühen Christen verwarfen die kaltschnäuzige, unmenschliche Kultur der griechisch-römischen Welt. Für sie hatte jeder Mensch eine Seele, die erlöst werden konnte. Und daher war es gottgefällig, sich um jeden zu kümmern, egal was sein gesellschaftlicher Status war. Da auf den, der an Christus glaubte und mit ihm starb, das ewige Leben wartete, war das irdische Leben nicht das Höchste. Wer im Dienst an den Kranken selber starb, ging nur in ein neues, besseres Leben hinüber, und wenn ein Kranker oder Sterbender Christi Vergebung erkannte und in Anspruch nahm, war wieder eine Seele für den Himmel gewonnen. Es war ein Denken, wie es den heidnischen Köpfen Fremder nicht sein konnte. Ja, Krankenhäuser. Gab es Krankenhäuser? Es ist viel darüber spekuliert worden, ob wirklich die Christen die Erfinder der Krankenhäuser sind. Und in diesem Buch kann man dann auch die ganzen Zitate, könnte man jetzt nachvollziehen, wie das in der historischen Forschung so beschrieben ist. Die Entstehung von Krankenhäusern. Letzten Endes kommt der Autor aber zu dem Schluss, dass all diese Häuser, die für kranke Menschen in irgendeiner Form vielleicht von Bedeutung gewesen wären, letztlich nichts mit Krankenhäusern zu tun hatten. Zum Beispiel gab es in Griechenland Häuser, die auf den Namen Iatreia, die Iatreia hörten. Iatrie, diese Nachsilbe, die kennt man, ja, Psychiatrie, ja, Pädiatrie, Geriatrie, also die Heilkunde. So etwas gab es zwar, das waren aber eher antike Arztpraxen, in die man ging, um sich von einem Arzt untersuchen und eine Medizin verschreiben zu lassen. Krankenpflege gab es dort eben nicht. Ja, und dann gab es zwar auch Häuser, wo die römischen Soldaten behandelt wurden, die dann schon eher auch mal gesund gepflegt wurden, weil das waren ja Wertgegenstände. Diese Soldaten, die waren ja dazu da, die Kriege zu gewinnen. Das ist die Rede von Valetudinaria, Spitäler, wie auch immer. Ist jetzt auch nicht so wichtig, aber was man ja auch weiß, dass die Gladiatoren, die wurden auch nochmal zusammengeflickt, wenn die nicht so ganz tot waren. Da hat man sich auch drum gekümmert. Aber wenn du arm und krank warst, dann hattest du eigentlich ganz wenig Chancen, es sei denn, dass eben man in der Verwandtschaft, und das denke ich, war in der Regel auch so, Hilfe bekommen hat. Aber in der Öffentlichkeit gab es definitiv in der römischen Welt keine Krankenhäuser, in denen man gepflegt werden konnte. Was es wohl auch gab, diese Tempel, die dem Gott Aesculap gewidmet waren. Aesculap ist auch ein Wort, was man in der Medizin kennt. Ich glaube, eine Firma heißt auch so, die Instrumente herstellt, Scheren und Skalpelle zum Schneiden. Ja. Aber die Häuser, die man, oder diese Tempel, das waren auch keine Krankenhäuser, sondern da ist man hingegangen in der Hoffnung, dass einem so ein Priester oder eine Priesterin einen heißen Tipp geben könnte, wie man sich behandeln kann, aber jetzt nicht, um gepflegt zu werden. Die ersten Krankenhäuser sind tatsächlich von Christen gestiftet worden. Es gibt in der Bibel ein interessantes Wort, das heißt Gastfreundschaft. Und dieses Wort hat jetzt nicht so viel damit zu tun, dass man sich zu einer Party trifft und sich mit seinen Freunden da irgendwie Spaß hat, sondern Gastfreundschaft für Fremde. Also Fremdenfreundlichkeit ist dieses Wort letzten Endes. Und dieses Wort haben die ersten Christen auch zum Anlass genommen, gemeinsam mit dieser Barmherzigkeit und sicherlich auch mit der Geschichte, die Jesus mal erzählt hat vom barmherzigen Samariter. Also das ist ja die Geschichte, wo ein Mann unter die Räuber gefallen war oder eben von Räubern überfallen wurde und halbtot da lag und sich nicht selbst helfen konnte. Und dann kam tatsächlich ein Ausländer, nachdem schon lauter Theologen vorbeigemarschiert waren und gesagt haben, die Finger sich schmutzig machen, ist nicht. Dann ist eben dieser Samariter gekommen und hat den Verwundeten nicht nur gerettet, sondern ihm erste Hilfe geleistet und ihn dann auch untergebracht in einem Gasthaus. Also diese Geschichte hat mit Sicherheit etwas bewirkt bei den ersten Christen, denn das waren die Geschichten, die man sich weitererzählt hat. Die Geschichten, die Jesus erzählt hat, die hat man weitererzählt. Da hat man sein Leben dran orientiert. Und so hat zum Beispiel, das war wahrscheinlich das erste Krankenhaus, hat zum Beispiel ein Basilius von Caesarea in Kappadokien im Jahr 369 nach Christus ein Krankenhaus erbaut. Es war Teil eines ganzen Gebäudekomplexes mit Häusern für Ärzte und Schwestern, Werkstätten und Handwerksschulen. Und man kann auch erkennen, dass es nicht nur um die Pflege von kranken Menschen ging, sondern eben auch, um ihnen in ihrer Seele ein Stück weit zu helfen. Das geht zumindest aus diesen Schriften da hervor. Ja, und das führt jetzt zu weit, vielleicht hier die ganze Geschichte der ganzen verschiedenen Projekte jetzt aufzulisten. Das könntet ihr dann vielleicht, wenn ihr Interesse habt, in einem Buch nachlesen. Was noch interessant ist aber, dass es irgendwann diese Klosterbewegung gab und die Mönche und die Nonnen, die haben auch durchaus angefangen, kranke Leute zu versorgen. Ich meine, wenn man aus Trier kommt, muss einem auffallen, dass es hier solche Einrichtungen gibt, wie ganz hier in der Nähe auch diese großen Mauern und dahinter eben diese großen Gebäude, wo früher Nonnen gearbeitet haben. In der neuen Welt, das heißt dann so nach dem Mittelalter, da wurden dann zunehmend richtig große Krankenhäuser gebaut. Allerdings waren das jetzt noch keine Krankenhäuser, wie wir das heute so kennen mit Krankenpflege. Das war dann eben so, dass man dort gut versorgt wurde, medizinisch, und die Angehörigen oder irgendwelche Dienstfrauen haben völlig unprofessionell die Leute irgendwie gepflegt, auf Anweisung der Ärzte bestenfalls. Aber man hatte eben noch kein Konzept zur Krankenpflege als solches. Was auch noch interessant ist, und dann lasse ich es mal bei der alten Geschichte, das Thema geistig behinderte Menschen. Die hatten natürlich in der alten Welt auch keine Chance, zumindest bei Römern und Griechen. Und da haben die Christen auch eingegriffen, sie haben sich engagiert. Zum Beispiel musste Philippe Pinel, der im Jahr 1745 bis 1826 lebte, er wird beschrieben hier, einem schmächtig schüchternen französischen Arzt, der auch Theologie studiert hatte. Das ließ ihm keine Ruhe, dass man diese Menschen, die nun mal gar nichts dafür konnten, dass man sie oft wie wilde Tiere behandelte und sie unmenschliche Praktiken leiden ließ. Sogar meine Mutter, die im Jahr 1926 geboren ist und immer noch lebt, die erzählte, dass in dem Dorf, wo sie aufgewachsen ist, da irgendwo neben dem Stall ein Zimmer war, wo irgendein Mensch immer schrecklich geschrien hat. Also man hat auch in der Zeit noch, das war vor dem Zweiten Weltkrieg oder beim Zweiten Weltkrieg noch sehr, sehr übel mit behinderten Menschen ist man umgegangen. Aber dieser Pinel hat dann diese Menschen waren oft auch im Gefängnis, einfach so, weil man sie sonst nirgendwo unterbringen konnte, oder in Irrenanstalten, wie man sie nannte. Pinel befreite einige der Insassen von ihren Ketten und behandelte sie mit Liebe und Freundlichkeit. Alle hielten ihn für verrückt. Sicher würden die Irren ihn umbringen, aber ihre Reaktion war erstaunlich positiv. Der Christ Pinel erwies diesen Kranken eine Barmherzigkeit, die an die Barmherzigkeit Jesu erinnerte. Seine Rebellion gegen die alten Irrenanstalten führte zu einem Paradigmenwechsel in der Behandlung der Geisteskranken. Er ist ein Beispiel mehr dafür, wie Christus durch seine Jünger die Welt verändert hat. Ja, wird man sich gerne mal unterhalten mit so einem Mann. Was hat ihn dazu bewegt? Wie hat er die Kraft gefunden, auch sich durchzusetzen gegen Menschen, die ihm das schwer machen wollten? Eine Frau, Dorothea Dix, hat auch in den USA eine ähnliche Sache gemacht. Sie war auch die unmenschliche Behandlung der Irren leid. In einer ihrer zahlreichen Reden vor Staatsparlamenten scheute sie sich nicht, der Regierung von Massachusetts, die zögerte, auf ihre Forderungen nach besserer Pflege der Geisteskranken einzugehen, zu sagen: "Ich erkläre, dass sie keinen Anstand besitzen und keine Christen sind." Also die hat Klartext geredet. Sie reiste auch nach England und Schottland, um ihr Anliegen dort vorzutragen. Dorothea Dix setzte sich auch für Reformen in den Gefängnissen und Armenhäusern ein. Aber am beharrlichsten und erfolgreichsten kämpfte diese Frau, die vielen Ärzten ein Dorn im Auge und vielen Intellektuellen ganz unbekannt war, für die Verbesserung der Unterbringung und Behandlung von Geisteskranken in zahlreichen Staaten der USA. Ja, sie war eine Art Christus für die psychisch Kranken. Ja, in der neueren Zeit, nochmal zum Thema Krankenhaus, und da kommen wir dann auch gleich zu Florence Nightingale, war ein Mann, ein Deutscher mit dem Namen Theodor Fliedner von großer Bedeutung, der im Jahr 1800 geboren wurde. Und der hat Der war ein lutherischer Pfarrer in Kaiserswerth bei Düsseldorf. Auf Reisen nach Wuppertal, Holland und England lernte er das Diakonissenamt und die Arbeit unter Strafgefangenen kennen. Und dann hat er gesehen, dass da was gehen muss. Also es gab diese Arbeit der Diakonissen, die sich auch um Kranke unter anderem gekümmert haben. Und dann hat er gesagt, es muss doch möglich sein, mal so ein richtiges, großes Krankenhaus zu bauen. Und das hat er dann begonnen in Kaiserswerth. Aber nicht nur das. Das Krankenhaus und die Kaiserswerther Diakonissen, die in Krankenpflege geschult waren, wurden in ganz Europa bekannt und erregten die Aufmerksamkeit von Florence Nightingale. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ja, die gute Florence wurde in Florence geboren. Ja, also wenn sie jetzt in Trier geboren wäre, hätte sie vielleicht Trier geheißen. Also sie wurde wirklich genannt Florence, weil sie in Florenz geboren wurde. Aber ihre Eltern waren definitiv Engländer und sind auch sehr bald wieder nach England zurückgezogen. Am 12. Mai 1820 war das und jedes Jahr wird der internationale Tag der Pflege gefeiert zu Ehren einer Frau, die im 19. Jahrhundert das Gesundheitswesen und die Krankenpflege revolutioniert hat und als Lady mit der Lampe weltweit Bekanntheit erlangte. Ihre Erneuerung der Krankenpflege senkt im 19. Jahrhundert überall in England die Sterblichkeitsrate und verbessert die Bedingungen für Pflege und Kranke. Die Rede ist von Florence Nightingale. Ich werde jetzt mal einfach so über die Biografie hinhuschen, ohne viel Sonstiges, damit wir noch Zeit haben für die inneren Werte. Aber das ist schon interessant, die Biografie von der Florence Nightingale, die also, ja, die in ihrer Biografie wirklich was zu bieten hat. Ja, sie wurde in eine wohlhabende britische Familie geboren. Ihr Vater William ist ein wohlhabender Grundbesitzer und legt viel Wert auf Kultur und Bildung. Er erkennt die Intelligenz seiner Tochter ebenso wie viele Zeitgenossen und er beginnt sie in alten und neuen Sprachen, Geschichte und Philosophie zu unterrichten. Die Familie Nightingale nutzt ihr Vermögen nicht nur für sich, sondern auch für eine medizinische Versorgung der Bewohner von Lyndhurst. Das ist der Ort, in dem sie wohnten. Zu dieser Zeit wurden viele Kranke fast ausschließlich zu Hause gepflegt. Krankenhäuser gab es nur wenige und nur ausgewählte Menschen konnten sich dort versorgen lassen. Das Pflegepersonal bestand aus Laien ohne medizinische Ausbildung, wie ehemalige Hausangestellte, Witwen oder Ordensschwestern. Florence begleitet ihre Eltern einige Male bei Krankenbesuchen und spürt da das erste Mal ihren Wunsch, danach Menschen zu pflegen und entscheidet, dass sie diesem Verlangen folgen wird. Ich habe hier ein kleines Büchlein gefunden, wo Zitate aus ihrem Tagebuch drin sind. Das ist eigentlich ganz schön. Darin schreibt sie unter anderem: Ich verlange heftig nach etwas Sinnvollem, das sich lohnt, statt meine Zeit mit Unwichtigem zu vertrödeln. Oder sie sagt an einer anderen Seite hier: Ich hasste die Vorstellung, für immer an die Konventionen der besseren Gesellschaft gebunden zu sein. Innerlich hatte ich den Wunsch nach einem besseren Leben, niemals aufgegeben und suchte nach einem Ausweg, um doch noch in den Dienst Gottes zu treten. Werden wir gleich sehen, denn wurde ihr nicht leicht gemacht. Also sie hatte durch diese Krankenbesuche schon diesen Trigger, den ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Manchmal wird das Helfersyndrom genannt. Ich finde das billig, wenn man das darauf reduziert. Ist auch nicht schlimm, wenn man Lust bekommt zu helfen. Ja? Natürlich kann man alles übertreiben und man kann auch so übermuttern und dann für sich selber praktisch sich selbst groß machen. Dabei klar, das ist nicht gut, aber dass man durch das Leid von Menschen getriggert wird, Barmherzigkeit auszuüben, das ist gut. Das ist eine gute Art, ja? Das ist ein guter Charakterzug und den hat sie bei sich selber entdeckt und sie war sicher, ich werde das eines Tages ganz machen. Nun war es aber so, dass im viktorianischen Zeitalter von den Frauen in einer gehobenen Gesellschaftsschicht erwartet wird, dass sie heiraten und als Hausfrau und Mutter ihr Werk tun und nicht ehelos einer Arbeit nachgehen. Aber genau das wollte Florence und noch dazu in einem Bereich, der kein hohes Ansehen hatte. Krankenpflege galt in der gehobenen Gesellschaft als stupide und niedere Arbeit. Ja, ist das ein realistisches Bild? Vielleicht schon. Ja, das ist also das viktorianische Zeitalter. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit ein bisschen auskennt, aber das war so die Zeit von der Königin Victoria, wo es in England so richtig abging wirtschaftlich und der Reichtum wuchs, natürlich nur für die Reichen. Die Armen blieben arm, aber die Reichen wurden halt richtig reich und da hatte man aber auch so diese reichen Familien, die auch kinderreich sein konnten und wo alles Schnieke sein musste. Und in so einer Familie wuchs die Florence auf. Immer wieder versucht Florence, ihren Eltern von ihrem Vorhaben zu überzeugen, sich um kranke Menschen zu kümmern, doch ohne Erfolg. Erst als diese merken, dass sich die psychische Gesundheit ihrer Tochter verschlechtert, lenken sie ein und gewähren ihr, nach Kaiserswerth in Deutschland zu reisen und dort eine Ausbildung als Diakonisse zu machen. Natürlich nur, wenn sie das vor den Verwandten geheim hält. Also diese Ausbildung, da denkt man, die war jetzt da 3 Jahre, hat eine richtige Ausbildung mit Examen. Das hat sie natürlich nicht gemacht. Die war da irgendwie 3 Monate. Aber das hat ihr gereicht. Sie war wohl eine sehr, sehr intelligente Frau. Das kann man aus ihren Schriften auch entnehmen. Sie hat sofort verstanden, wo die Probleme der Krankenpflege sind und wo die Chancen der Krankenpflege sind. Das hat sie total im Blick gehabt. Und deshalb glaube ich auch, dass sie ein Geschenk Gottes an die Menschheit ist. Denn sie lernt dort die Grundlagen der Krankenpflege und das Pflegewesen, die Organisation eines Krankenhauses und die sanitären Voraussetzungen. Und ja, das ist mal so, nur so ein Bild. Das hat jetzt mit der Florence Nightingale nicht direkt was zu tun, aber in dieser Zeit war das. Da steckt in England all das noch in den Kinderschuhen. Krankenhäuser waren oft dreckig, schlecht ausgestattet und die Sterblichkeit war sehr hoch. Nach ihrer Rückkehr in ihre Heimat beginnt sie ihre Arbeit als Krankenpflegerin in einem Sanatorium für Damen und fängt dort gleich damit an, die hygienischen Bedingungen zu verbessern und ihr Wissen an andere Schwestern weiterzugeben. Und als Effekt senkt sie damit die Todesrate in der Einrichtung deutlich. Innerhalb des ersten Jahres dort wird sie bereits zur Leiterin der Krankenpflege. Das überzeugt dann auch ihren Vater, der nun die finanzielle Freiheit gewährt. Mit 33 Jahren kann sie nun endlich frei für sich entscheiden. Die zierliche Frau arbeitet sehr hart, was sich regelmäßig auch bei ihrer Gesundheit bemerkbar macht. Als sie sich gerade wieder erholt hat, steht sie plötzlich vor der Aufgabe, die ihr Leben komplett verändern wird. Denn 1853 kommt es zum Krimkrieg zwischen Großbritannien und Russland. Innerhalb eines Jahres sind nicht weniger als 18.000 Soldaten in Militärkrankenhäusern. Die Ressourcen reichen bei weitem nicht aus, um auch nur annähernd eine Versorgung für alle Kranken zu gewährleisten. Man ist schlicht überfordert mit der Zahl der zu versorgenden Soldaten. Das wenige medizinische Personal kommt einfach nicht hinterher und die hygienischen Bedingungen sind katastrophal. Ende 1854 bittet Kriegsminister Sidney Herbert Florence um Unterstützung. Sie ist Feuer und Flamme und stellt innerhalb kürzester Zeit eine Gruppe von 34 Pflegerinnen zusammen und reist schon wenige Tage später auf die Krim. Obwohl sie schlechte Bedingungen erwartet hatten, sind die Frauen geschockt, als sie dem vollen Ausmaß gegenüberstehen. Die Krankenhäuser sind eine einzige Jauchegrube. Es gibt kein sauberes Wasser. Alles ist verdreckt und voller Ungeziefer. Kranke liegen überall auf den Fluren verteilt, oft in ihren eigenen Exkrementen und täglich kommen Verwundete dazu. Insgesamt sterben deutlich mehr an Infektionskrankheiten als an den Folgen ihrer Verletzungen. Die Ärzte waren nicht der Meinung, dass eine Frau hier etwas ändern könnte. Und Florence erlebt viel Widerstand. Also man hat sie da irgendwie geduldet, aber letztlich waren die der Meinung, das ist jetzt nicht der richtige Ort für eine Frau und auch nicht für ihre Helfer. Aber Florence labert nicht, sondern macht. Nicht labern, machen. Florence macht sich sofort an die Arbeit. Zuerst organisiert sie hunderte Scheuerbürsten und bittet jeden, der sich noch gut bewegen kann, das Krankenhaus gründlich zu reinigen. Ist auch toll zu sehen, ja? Das ist eine Frau, die nicht alles selber macht. Man sieht die überall direkt organisieren und Leute mit einbeziehen, es ihnen weitergeben. Ja, das kann man vielleicht schon mal was von abgucken. Den Handwerkern muss man auf die Hände gucken und dann kann man viel lernen. Also sie aktiviert die anderen, motiviert sie, bildet sie aus und jetzt wird das Krankenhaus gründlich gereinigt und sie selbst versorgt Tag und Nacht die Kranken. Also sie macht wirklich Basispflege, Grundpflege. In der Dunkelheit geht sie mit einer Lampe durch die Flure von Bett zu Bett. Und das gibt ihr dann, deswegen bekommt sie eben diesen Namen, The Lady with the Lamp, die Frau mit der Lampe, die Lady mit der Lampe. Die Soldaten sind beeindruckt von ihrer Unermüdlichkeit und geben ihr liebevoll diesen Beinamen, Lady mit der Lampe. Die Erfolge bleiben auch der Ärzteschaft nicht verborgen. Sie müssen einsehen, dass die Arbeit dieser Frauen mehr als nur eine große Hilfe sind. Denn ihre harte Arbeit sorgt dafür, dass die Todesrate um mehr als 2/3 sinkt. Also da kann man sich fragen, wer hat jetzt mehr für die Kranken getan, die Lady mit der Lampe oder die Ärzte? Neben der Verbesserung der hygienischen Versorgung verbessert Nightingale auch die generelle Qualität des Krankenhausaufenthaltes, sorgt für eine Krankenhausküche, in der gute Nahrung speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse der Kranken gekocht wird. Es entsteht eine Wäscherei, um für jeden Patienten saubere Bettwäsche zu haben, und eine Bibliothek für die geistige Förderung und Unterhaltung. Ja, leider ist die Florence Nightingale sehr krank geworden. Also der Krimkrieg hatte natürlich mit dieser Halbinsel oder Insel Krim zu tun, aber das Krankenhaus war in der Nähe von Istanbul. Jedenfalls hat sie dieses Krimfieber bekommen, was von einer Zecke übertragen wird. Und das ist eine üble Sache. Das kann man ein bisschen vergleichen mit einer Borreliose, die ganz langfristige Folgen haben kann. Und das hatte es leider bei der Florence Nightingale. Kleiner Exkurs zu dem Thema. Also sie war die Leiterin aller während des Krimkrieges in der Türkei arbeitenden britischen Pflegerinnen. Die Arbeitsbelastung war überwältigend, die Ernährung schlecht. Es gab Ziegenfleisch, grobes Brot und Tee. An ihrem 35. Geburtstag brach die aufopferungsvoll und mit großer Strenge arbeitende Nightingale zusammen. Diagnose: Krimfieber. 3 Tage war sie dem Tode nah. Das Fieber fiel und stieg immer wieder. Wochen war sie so schwach, dass sie nicht selbstständig essen konnte. Im August nahm sie ihren Dienst wieder auf, doch entwickeln sich Ischiasbeschwerden, Ohrenschmerzen, chronische Laryngitis, also Halsweh und Halsentzündung besser gesagt, Durchfall, Gliederschmerzen und Schlafstörungen. Sie ist zunehmend verzweifelt. Das Chaos der militärischen Führung, die medizinischen Defizite fanden ihren Widerhall in der britischen Presse. Dies belastet sie ebenso wie ihre Selbstzweifel. Ja, und als sie dann nach Hause kommt, dann wurde es einfach nicht besser. Also sie ist bis an ihr Lebensende, hatte sie mit dieser Krankheit zu tun. Ja, sie kehrt zurück 1856. Das waren also knapp 3 Jahre. Und nach der Lösung des Konfliktes, dieses Krieges, geht sie wieder zurück in ihr Elternhaus. Zu ihrer großen Überraschung wird sie in England wie eine Heldin gefeiert und erhält sogar von der Queen das königliche Rote Kreuz und eine große Summe Geld. Also das Denkmal hat man natürlich später erst gemacht, irgendwie im Jahr 1915 oder so. Da gibt es nämlich ein Museum zu diesem Krimkrieg und so weiter, und in diesem Kontext ist dann auch die Lady mit der Lampe zu sehen als Statue. Aber sie lässt sich davon überhaupt nicht beirren oder Sie kriegt jetzt keine Star-Allüren, überhaupt kein bisschen. Sie lässt sich auch nicht von ihren Zielen abbringen. Sie will eine Reform. Sie will die Krankenpflege auf den Stand bringen, den sie verdient, und den Frauen, die in diesem Bereich arbeiten, eine ordentliche Berufsausbildung ermöglichen. Und deswegen fängt sie an, das, was sie nämlich noch überhaupt machen kann, sie fängt an zu schreiben. Ja, das Geld übrigens verwendet Nightingale nicht für einen langen Urlaub so, sondern für die Gründung einer, so nannte man sie, Nightingale Training School im St. Thomas Hospital. Das Krankenhaus ist ja richtig groß. Da hat Florence Nightingale auch dazu beigetragen, die Architektur des Krankenhauses zu verbessern. Große Fenster, da musste Luft rein, ja, nicht so stickige Luft, da muss Platz sein, dass die Patienten auch laufen können und so weiter. Also sie hat da ganz viel gearbeitet in vielerlei Hinsicht. Ja, und sie gründete so gesehen die erste professionelle Ausbildungsstätte für Krankenschwestern und sollte die Krankenpflege zu einem respektablen Beruf für Frauen machen. Das war praktisch der Effekt ihrer Arbeit. Hier ist mal ein Beispiel von einem Buch, was sie veröffentlicht hat. 1858 veröffentlicht sie ihr Werk mit einem sehr langen Titel: Notes on Matters Affecting the Health, Efficiency and Hospital Administration of the British Army. Ja, es handelt sich um einen 830 Seiten langen Erfahrungsbericht, in dem sie den Erfolg von Herangehensweisen analysiert und Reformen zur Verbesserung der Pflege vorschlägt. Sie verwendet bewusst eine einfache Sprache, damit es Menschen jeden Bildungsstandards möglich ist, ihre Vorschläge zu verstehen. Ach so, das hatte ich hier bei dem Bild vergessen zu sagen. Diese Zeichnung, das ist von ihrer Schwester erstellt worden. Und diese Schwester war für die Florence für diese zweite Hälfte ihres Lebens von sehr großer Bedeutung, weil sie war nicht verheiratet und sie konnte wegen ihrer Krankheit auch gar nicht mehr so viel reisen und Kontakte aufbauen. Und die Schwester war für sie irgendwie so ein sicherer Anker. Die beiden liebten sich und haben sich sehr gut unterstützt. Also so kann man auch sehen, dass wenn man auch unverheiratet ist und Single ist, kann man jemand finden, wenn es die eigene, selbst wenn es die eigene Schwester ist, wo man diesen Halt bekommt. Denn Freundschaften sind auch super wichtig, damit das Leben erfolgreich ist. Abgesehen davon hatte die Florence Nightingale null Probleme, ja, selbst mit einer Queen zu sprechen. Oder, ich meine, sie war aus diesem gehobenen Stand. Sie konnte mit allen Arten von Menschen umgehen. Aber Freundschaften sind nun mal eine ganz andere Geschichte. Ihr hohes Ansehen in der Bevölkerung verändert auch die Sicht auf den Beruf der Krankenschwester. Immer mehr junge Frauen, selbst aus der Oberschicht, folgen ihrem Beispiel und machen diese Ausbildung. Ja, kurz vor dem Examen kann man ja nochmal da das Skelett genau untersuchen und checken, ob man alle Knochen denn noch auswendig weiß. Die ganzen Mittelhandknochen und wie das alles heißt, ja. Nachzählen, wie viel Wirbelkörper die Halswirbelsäule und die Brustwirbelsäule hat. Manche von uns haben das ja auch mal irgendwann gelernt. Ihr hohes Ansehen in der Bevölkerung verändert, ja, das habe ich schon vorhin genommen. Ja, das ist dann wirklich so ein Bild aus dem St. Thomas Hospital. Auch krass, dass man so viele Patienten in einem Raum unterbringt, aber Einzelzimmer, das war jetzt noch nicht so modern. Hier ist ein Beispiel von einem ganz wichtigen Buch, was sie geschrieben hat: Notes on Nursing, What It Is and What It Is Not. Das ist also das erste Krankenpflegebuch für Krankenschwestern. Und hier hat sie, das ist praktisch so die erste Bibel für Krankenpflegeberufe, wo sie ihre Prinzipien aufgeschrieben hat, wo sie klar macht, Krankenpflege ist nicht nur ein Beruf zum Geldverdienen, aber auch, wo sie klar macht, man muss mit der richtigen Einstellung daran gehen. Ja, das Buch kann man immer noch kaufen. Und bestimmt gut zu lesen. Ich habe es selber tatsächlich nicht gelesen. Aber wäre bestimmt mal spannend. Sie hat eine einfache, das war ihr wichtig, man sollte das verstehen, was sie sagt. Das soll nachvollziehbar sein. Und es hat wirklich die Krankenpflege total verändert. Zum Beispiel, also so war es zumindest am Anfang, Ausbildungsdauer ein Jahr, heutzutage sind es natürlich 3 Jahre. Dann, dass man verschiedene Stationen durchläuft und ausschließlich durch erfahrenes Personal lernt. Interessant auch Distanzierung von Unterricht durch Ärzte. Das sollte nicht so werden, dass man Assistent von der Ärzteschaft wird. Ihr war wichtig, die Krankenpflege ist ein ganz eigenständiger Bereich mit einem eigenen Selbstbewusstsein und daran knackt die Pflege bis heute, ganz eigenartig. Ne? Das Selbstbewusstsein der Pflege, da müssen Leute dran arbeiten, damit es noch immer besser wird. Der Beruf hat leider an Attraktivität, so scheint es zumindest, verloren. Also als ich den Beruf gewählt habe in den Anfang der 80er Jahren, da kamen auf 20 Ausbildungsplätze 250 bis 300 Bewerbungen. Und als ich dann meine Bewerbung abgegeben habe, dann hieß es ja 3 Jahre Wartezeit. Gut, also ich hatte schon einen Beruf, da habe ich gedacht, das kannst du wohl vergessen. Aber dann war ich im Winterurlaub und dann kriegte ich einen Anruf, Elter, Sie können im nächsten Monat anfangen. Wahrscheinlich, weil ich Mann war und die hatten noch keinen Pfleger im Kurs oder was auch immer. Ja, ist heute ein bisschen anders. Aber gut, ist jetzt nicht das Thema. Dann, dass man diesen Beruf auch wirklich fördert mit allem, was möglich ist, auch mit einer Entlohnung und so weiter. Der Erfolg des Konzeptes, hier steht als erste Stelle Fehlen der religiösen Motivation, damit ist eigentlich, das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber sie wollte auch nicht, dass die Krankenpflege nur in den Händen der Kirche ist, also der Institution Kirche. Sie wollte die Krankenpflege für alle Frauen damals natürlich. Also ich glaube, Männer wurden damals noch nicht ausgebildet als Krankenpfleger, aber sie wollte das für alle öffnen und das mal loslösen von der Obhut des Papstes und so weiter, was ja auch so seine Probleme gebracht hat. Nichts gegen diese Einrichtung, das ja auch, hat ja auch seinen Wert gehabt, aber sie wollte das professionalisieren und das hat auch wirklich Vorteile. Okay, hier ist die Gute, nochmal als Foto in späteren Jahren. Immer wieder gibt sie Interviews und führt Gespräche mit Medizinern, bekannten Persönlichkeiten und Politikern, an schlechten Tagen eben vom Bett aus. Mit zunehmendem Alter wird neben ihrer Sehkraft auch ihr Gedächtnis schlechter. Doch sie versucht, so lange an ihren Schriften zu arbeiten, wie sie kann. Also es sind irgendwie 14.000 Briefe allein von ihr erhalten geblieben. 14.000, ne? Und sie hat auch einige Bücher geschrieben. Mit 88 Jahren erhält sie die Ehrenauszeichnung Freedom of the City. Das ist eine sehr, sehr hohe Auszeichnung, die man in England heutzutage immer noch bekommen kann. Damals von King George, der später auch persönlich zum 90. Geburtstag gratuliert. Ob sie diese Ehrung allerdings noch bewusst mitbekommen hat, ist nicht sicher, denn in der Nacht vom 12. zum 13. August 1910 stirbt sie in ihrem Haus in London und ist dann hier auf diesem Friedhof beerdigt. Ja, warum macht man sowas? Warum lebt man so? Ist das eine pure Opfermentalität, dass man sich so hingibt und so verrückt ist, ja, aus so einem reichen Elternhaus auszubrechen und so etwas Niederträchtiges zu machen, wie man das in der Gesellschaft offensichtlich empfand? Und dann auch noch in diesen Krimkrieg zu ziehen, völlige Ungewissheit. Da gab es noch keine YouTube-Videos, wo man sich das vorher ein bisschen vorstellen konnte oder Street View oder sonst was. Wieso macht man sowas? Das kann nur eben diese Nächstenliebe gewesen sein. Und das kann man auch diesem Buch mit Tagebucheinträgen entnehmen, dass das für sie steht an erster Stelle der Wille Gottes. Und das ist auch das erste Zitat hier heißt, wahre Religion ist, keinen anderen Willen zu haben als den Willen Gottes. Muss man natürlich auch wissen, was will Gott eigentlich? Das steht dann in dem anderen Buch, in der Bibel. Da kann man Gott kennenlernen, kann man auch herausfinden, was er will. Und er ist ja der Erfinder des Lebens. Und er ist auch der Erfinder der Liebe. Von Gott heißt es, Gott ist Liebe. Also da steht wirklich nicht drin, Gott ist lieb, sondern Gott ist Liebe. Also, ich weiß nicht, wie man das vergleichen kann, aber Gott ist total geprägt von Liebe. Und ich bin der Letzte, der jetzt meint, ich könnte Liebe erklären. Aber man kann einiges zur Liebe sagen. Man kann Erfahrungen weitergeben. Man kann vielleicht Tipps geben, wie man mit dem Thema irgendwie umgehen kann. Aber das ist mir ganz wichtig, am Anfang zu sagen, Liebe ist ein Stück weit unerklärlich. Und ich finde es schlecht, wenn man versucht, das zu entzaubern. Ja, warum liebt mich jemand? Also, als ich endlich mal einen getroffen habe oder eine Frau, die mich auch liebt, das habe ich nicht, also das war überwältigend und das hat mich total, ja, wie soll man sagen, das hat mich zu einem ganz anderen Menschen werden lassen. Und das ist auch ein Stück weit unerklärlich. Warum liebt mich der andere? Also vielleicht gibt es ein paar, vielleicht bin ich irgendwo auch mal nett, aber das ist ja nicht das Einzige. Es gibt ja viele unnette Sachen an mir. Also das mit der Liebe ist schon eine krasse Sache, die man nicht nur erklären kann. Im Matthäus-Evangelium, da liest man, dass so ein Theologe mal Jesus fragt, und das war jetzt nicht nur so eine Frage, der wollte Jesus eigentlich reinlegen, aber gut, ist ihm sowieso nicht gelungen. Das ist auch egal, er fragt eigentlich eine gute Frage. Was ist das wichtigste Gebot von allen? Jesus antwortete, und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und mit allen Möglichkeiten, die du hast. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Ah, jetzt habe ich das doch. Also die Nächstenliebe. Jetzt müssten wir die Florence Nightingale herbeiholen und fragen, ob sie auch das Buch geschrieben hat. Nächstenliebe, what it is and what it is not. Tja, müssen wir jetzt selbst drauf kommen. Also der Jesus hat nicht gesagt, sei nett zu deinem Nächsten. Nein, er hat tatsächlich von Liebe gesprochen. Wir sprechen jetzt nicht von Verliebtheit und Liebe zwischen Freunden und Ehepartnern nur, sondern einfach mal allgemein die Liebe an dem Menschen, mit dem ich jetzt gerade zu tun habe. Das kann der Mensch an der Bushaltestelle sein, dem gerade die Tasche runtergefallen ist und alle Apfelsinen fliegen über die Straße, ja. Das kann mein Arbeitskollege, mein Nachbar, sonst wer sein. Also die Frage, ist das ein Problem, dass der Jesus von Liebe spricht zu den Nächsten, die ja nicht immer nur nett sind? Denn es gibt ja durchaus Hürden für die Liebe. Menschen sind manchmal eigenartig, seltsam, fremd. Benehmen sich oft nicht so, dass man sie automatisch liebt. Ja. Viele sind ja noch nicht mal sympathisch. Das ist ein Problem. Und das größte Problem ist eigentlich, dass man Gefühle auch nicht vergewaltigen kann und auch nicht beeinflussen kann richtig. Ja, man kann sie schon beeinflussen, aber man kann ja nicht sagen, jetzt liebe ich so. Ich bin ein echter Kerl, ich liebe jetzt. Boom. So funktioniert das halt nicht mit den Gefühlen. Ja, wie geht denn das dann? Trotzdem ist wahre Liebe keine unmögliche Sache, keine Mission Impossible. Und für seine Gefühle kann man ja auch was tun. Denn Liebe ist letzten Endes, wenn es drauf ankommt, wenn man jetzt nicht nur über Gefühle und so spricht, denn Liebe ist natürlich auch ein Gefühl, aber Liebe mündet in Aktivität, sonst ist es nur so Blabla, und davon haben wir genug in der Welt. Es ist ja Motivation, um irgendwas zu tun, zum Beispiel Krankenhäuser zu verbessern, ja, oder im Krieg den Soldaten zu helfen. Das war die Liebe, die Nächstenliebe, die Florence Nightingale angetrieben, motiviert hat. Und deswegen ist Liebe doch vielleicht erstmal mehr eine Entscheidung als ein Gefühl. Okay, manchmal ist es auch erstmal ein Gefühl und dann muss man sich entscheiden, ob man dem Gefühl nachgeht. Ja, ob das jetzt ein gutes Gefühl ist, da muss man auch abchecken. Denn nicht jedes Gefühl, also es gibt trügerische Gefühle, die auf eine ganz falsche Spur führen. Echte Liebe ist eher mal eine Entscheidung und Wer selbst geliebt wird, der kann auch andere lieben. Manchmal wird so dieses, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, sofort wird dann gesagt, ja, da musst du erstmal dich selbst lieben. Ja, also wenn man jetzt nicht gerade psychisch durcheinander ist, was ja auch mal sein kann. Klar, kann sein, dass man ein Problem hat. Aber normalerweise ist das das kleinste Problem, dass man sich selbst liebt. Ja, denke ich, das ist doch so. Wenn ich mich so um den anderen kümmere, wie ich mich um mich selber kümmern würde in der Situation, dann würde ich diese Apfelsinen von der Straße aufsammeln und den nicht denken, oh, der kann sich selbst drum kümmern. Ja, da würde ich den, da würde ich der Frau mit Kindern, die da keinen Regenschirm hat, meinen Regenschirm geben, natürlich. Ich will ja auch, ich würde ja auch mit Regenschirm gehen. Also ich sehe die Frau ohne Regenschirm, da bringe ich ihr den natürlich. Das ist normal für Leute mit der Einstellung der Nächstenliebe. Also ich liebe mich selber, also nehme ich einen Regenschirm, also gebe ich den auch dem anderen. Aber wer selber geliebt wird, wer von dieser Sonne der Liebe, die Gott auf uns scheinen lässt, ganz komplett unverdient ist, dass wir von Gottes Liebe gewärmt werden. Permanent ist die da. Gott ist Liebe, nicht manchmal, nicht unter bestimmten Voraussetzungen. Gott ist einfach Liebe. Wenn wir das an uns ranlassen, das muss man vielleicht auch mal zulassen, dass man geliebt wird, dann hat man so viel, wow, Wärme in sich, dass man diese Wärme auch weitergeben kann. Ich hoffe, ihr wisst, wovon ich spreche. Wenn man gut drauf ist, wenn man bestätigt wird von Freunden, eben auch von Gott, aber auch von Menschen natürlich, das brauchen wir alle, dann geht es uns ganz anders und dann können wir auch anders auf Menschen zugehen. Also ich kann mich entscheiden, ob ich jemand wohlwollend, respektvoll, freundlich und liebevoll begegne, selbst wenn er eigenartig ist oder verächtlich, besserwissernd, besserwisserisch oder genervt. Okay, es gibt natürlich auch Situationen, wo man nicht alles mit der Liebe gerade bügeln kann. Das bedeutet ja nicht, dass man alles gut heißt, was der andere tut, aber es beinhaltet, dass man bereit ist, den anderen wertzuschätzen, trotz seiner Schwächen, dass man großzügig ist mit den Fehlern des anderen und schnell vergibt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Bei der Nächstenliebe auch, der Nachbar, der komisch ist, gibt es vielleicht doch etwas, was ich wertschätzen kann. Er ist zumindest ja auch ein Mensch, den Gott gewollt hat. Es ist auch ein Mensch, der von Gott geliebt wird. So, jetzt bin ich kleiner Nachbar, ein fieser Typ, ja, und sage, Gott liebt den zwar, aber ich nicht. Von mir kriegt er nichts. Ich helfe dem nicht. Ich sage auch nicht, guten Tag, auf Wiedersehen. Das geht eigentlich nicht. Also zumindest mal die Wertschätzung sollte in der Nächstenliebe ein Teil dieser Entscheidung auch sein, die wir treffen können. Wir Menschen sind auf Beziehungen angelegt. Wir sind nicht dafür geschaffen, allein für die eigenen Interessen zu leben. Ist ja nur was für Egoisten. Und das sind wir ja nicht. Und wollen wir auch nicht werden. Ne? Also mit Beziehungen, mit Freunden, da lebt es sich doch ganz anders. Und letztlich ist das der Schlüssel zum Glücklichsein. Wenn wir aber nur die Menschen lieben, die wir sowieso schon kennen, die unsere Freunde sind, unsere Familie, dann ist die Frage, stehlen wir uns dann nicht selbst ein Stück unserer Bestimmung und damit von dem, was uns zur Erfüllung führen kann? Diese Frage hatte sich die Florence Nightingale gestellt. Und der Herr Jesus hat einmal gesagt, geben ist seliger als nehmen. Jetzt Preisfrage, in welchem der vier Evangelien steht diese Aussage? Ihr seid ja zum Teil hier bibelfest. Das ist immer so ein Problem, ne, mit den Aussagen von Jesus. Steht es im Lukas oder Johannes oder steht es in beiden? Traut sich einer? Okay, gibt es noch mehr Ideen? Siehst du, unser Bibellehrer weiß es. Also hier ist der ganze Vers. Ich habe euch in allem gezeigt, sagt Paulus, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Das ist in dieser berühmten Rede auf der Insel Milet vor den Ältesten von Ephesus. Ja, einer muss den ersten Schritt machen. Das haben die vielen Menschen gezeigt. Also in der Bücherei und auf dem Büchertisch findet ihr Bücher von ganz vielen Leuten, die irgendwie mal einen ersten Schritt gemacht haben und einen zweiten Schritt gemacht haben und 100 Schritte gemacht haben, 1000 Schritte. Und irgendwann ist da etwas ganz Großes draus geworden. Es geht nicht immer darum, dass was ganz Großes wird, aber es geht darum, dass wir Fortschritte machen. Und so möchte ich uns, euch mal so ansprechen. Lasst euch inspirieren, vielleicht einen ersten Schritt zu machen, wenn ihr eine Idee in euer Herz bekommt, weil die Liebe Gottes euch warm gemacht hat und bereit gemacht hat, diese Liebe weiterzugeben. Macht es einfach mal. Manchmal kommt man so auf so Ideen. Ich müsste mal den und den anrufen. Warum macht man es nicht einfach? Das ist möglicherweise ist das so ein Sonnenstrahl, ja, wo Gott dich erinnert, etwas Ermutigendes zu sagen oder eine Postkarte zu schreiben oder vielleicht wäre es mal eine Idee, mit Familie so und so zusammen in Urlaub zu fahren. Manchmal kriegt man so Ideen, muss man auch mal drüber nachdenken, aber ich sehe da drin Aktivitäten der Nächstenliebe. Und geben ist seliger als nehmen. Das ist ein Fakt. Ich glaube, diese Erfahrung macht doch jeder. Also die Superreichen, die nur genommen haben, die machen auch diese Erkenntnis. Das macht dich nicht, das füllt dich nicht wirklich aus. Es ist einfach großzügig geben zu können. Das ist natürlich auch toll, das ist eine Ehre. Das macht einen viel glücklicher. Oder manche machen eine Stiftung und helfen Krebspatienten oder sonst etwas. Auch sicherlich aus diesem Grund. Aber einer muss den ersten Schritt machen. Und manchmal kommt es wirklich nur auf einen an. Und vielleicht bin ich oder du, sind wir der eine. Ich habe jetzt hier einen kleinen Film. Da sind Leute in der Bücherei und schauen sich so die Bücher an, die man da so entdeckt und kommen auf ein paar Ideen. Ja, einer kann so viel verändern. Wie Nächstenliebe die Welt verändert. Einer kann die Welt verändern. Einer kam, einer hat die Welt gerettet. Er hat uns nämlich zuerst geliebt. Das ist unser Herr Jesus Christus. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat den ersten Schritt gemacht und er war alleine. Und dann kam der in diese Welt, die er retten wollte. Und es war schwierig, wenn man es mal so ganz vorsichtig ausdrücken möchte. Er hat auch viele Menschen geheilt und manchmal später haben einige von diesen Leuten möglicherweise, die er geheilt hatte, sogar gerufen, kreuzige ihn, als man ihn ans Kreuz bringen wollte. Er hat uns geliebt, trotz all der Widerstände. Er hat uns zuerst geliebt. Er war alleine, aber er blieb nicht alleine. Er hat seine Liebe weitergegeben an seine Jünger. Die Jünger sind in die Welt hinausgezogen und haben genau diese Liebe weitergegeben als Augenzeugen. Wenn man den ersten Johannesbrief liest, das ist, da merkt man, da spricht einer, der von Liebe was versteht. Ja, und einer hat diese Welt gerettet, das ist dieser Sohn Gottes und der Vater dieses Sohnes. Das ist der große Gott im Himmel, der hat diese Welt so sehr geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Das muss jeder wissen. Das müssen wir heute wissen. Das müssen unsere Nächsten wissen. Und wie sollen sie es verstehen, wenn sie nichts spüren, wenn sie nichts sehen? Wenn es nur Worte sind, was uns überzeugt hat, das ist diese tätige Liebe, diese Nächstenliebe, das hat uns verändert, das hat diese Welt verändert und da können wir nur dankbar für sein.